Wir haben jetzt noch jemanden neuen dazu bekommen. Magst du dich kurz vorstellen?
Hallo, ich bin Mari.
Das Bündnis wächst also von Sekunde zu Sekunde und man kann ja keine sicheren Aussagen treffen. Ja, was ihr jetzt ein paar Mal benannt hattet, waren irgendwie so Großunternehmen, Amazon und so. Und ja, was für Kritiken habt ihr da dran an so Großunternehmen? Warum vertraut ihr denen nicht euer Leben an?
Naja, also das allererste ist ja mal, kann man sich ja durchaus fragen, warum eigentlich eine Universität mit der Industrie zusammenarbeiten muss. Ich bin für freie Bildung und für freie Forschung. Das heißt aber nicht frei auf dem Markt, sondern eben frei von Profitinteressen und frei von nationalen Interessen. Und ich sehe das überhaupt nicht ein, warum unsere Universitäten und auch andere öffentlich finanzierte Institute, wie zum Beispiel die Max-Planck-Institute, warum die eigentlich mit Unternehmen, profitorientierten Unternehmen zusammenarbeiten müssen. Da wird Forschung öffentlich finanziert und fließt dann aber eben in Privatunternehmen. Die Ergebnisse fließen in Privatunternehmen und werden da weiter privat genutzt. Bei den Startups, was du vorhin angesprochen hattest, genauso.
Und das beeinflusst die Forschung und die...
Das auch. Was macht das damit? Also gerade beim Cyber Valley gibt es sogenannte Stiftungsprofessuren, wo einfach Leute an einen Lehrstuhl an der Uni innehaben, aber trotzdem finanziert werden von Amazon zum Beispiel. Da ist natürlich die Frage nach dem Interesse der Forschung klar. Also das ist nicht mehr reiner Erkenntnisgewinn, sondern da geht es um Entwicklung von Produktion. Also da kann man eigentlich sagen, es ist keine Forschung, sondern es ist reine Entwicklung für die Automobilindustrie oder eben andere Industrie, die da beteiligt ist. Das sehe ich als Universitätsangehörige, die ich als Studierende bin, überhaupt nicht ein. Und ich möchte an dem Prozess beteiligt sein.
Also ich würde zur Beeinflussung der Forschung, also so ein Ereignis jetzt, Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Personen sind rein zufällig, aber sitzen zwei Leute, die sich als Studierende der Neurowissenschaften begreifen, sitzen da so an einem Tisch und dann kommt jemand Drittes dazu und sagt, jetzt kommt Amazon in Cyber Valley und Amazon zur Uni. Und die sagen beide, ja super, das sind ja tolle Daten. Damit können wir jetzt endlich mal arbeiten und den Menschen erforschen. Das ist ja schon bemerkenswert, dass man jetzt quasi Daten von Konsumentinnen, also es ist ja auch eine Art und Weise, den Menschen zu vermessen. Sagen wir mal, maschinelles Lernen kann eine bestimmte Art von Erkenntnissen verarbeiten oder produzieren, und besonders leicht sind jetzt Joystick-Moves oder halt Mausklicks auf bestimmten Homepages. Ne? So wird der Mensch jetzt als Kunde vermessen und optimiert. Und demgegenüber geraten halt auch andere Wahrnehmungsweisen des Menschen ins Hintertreffen. Also es geht im Grunde um die elektronische Datenverarbeitung als auch gewissermaßen Herrschaftsform. Und die wird immer weiter automatisiert, optimiert, beschleunigt. Und wir haben eigentlich, denke ich, eine Situation, wo die elektronische Datenverarbeitung schon wesentlich Herrschaft ausübt, aber die Reflexion dessen noch nicht stattfindet. Also man könnte sich fragen, bräuchten wir nicht übrigens für viel weniger Geld eine Forschung, die Wechselwirkung zwischen Gesellschaft und elektronischer Datenverarbeitung, die dann zwangsläufig sich monopolisiert bei Firmen wie Amazon, Google und so weiter, bräuchten wir nicht vielleicht eine Forschung, die das reflektiert viel stärker? Und das Max-Planck-Institut für intelligente Systeme, MPI, ist ja jetzt schon öfters gefallen. Das wurde ja vom Land Baden-Württemberg mitgebaut, 41 Millionen Euro. Das hat einen 4D-Ganzkörperscanner. Das ist eine unglaublich teure Technologie, die idealerweise Amazon irgendwann ermöglichen soll, dass die Kundinnen virtuelle Ankleidekabinen benutzen können, ja? Man muss mal überlegen, was man für so ein Geld an sozialwissenschaftlicher Forschung zum Beispiel betreiben könnte. Aber das ist Forschung, die wird jetzt marginalisiert. Also der Mensch in sozialen Situationen, und zwar sozialen Situationen, die sich nicht durch Mausklicks zum Beispiel erfassen lassen oder durch Kaufverhalten, der gerät damit auch aus dem Blick und damit auch ein gewisses Funktionieren der Gesellschaft. Das ist jetzt vielleicht eine Kritik, die nicht jeder im Bündnis teilt. Aber so die Frage durch diese Wahnsinnsfinanzierung, Und diese 41 Millionen und die 50 Millionen für Cyber Valley und jetzt wurden nochmal allein im Oktober 7 Millionen und nochmal 20 Millionen vom Land ausgeschüttet. Das ist ja klar, dass das die Fragestellung der Wissenschaft ändert. Mhm. Und wenn das eben Automobilindustrie, Amazon, das eben auch ganz dick in Militär ist, oder ZF Friedrichshafen, diese Fragestellung wesentlich beeinflussen können, im Grunde mit Geldern, die ihnen vom Land zur Verfügung gestellt werden, das ist ja völlig klar. Und das ist dann keine unabhängige Wissenschaft mehr. Das ist auch keine Wissenschaft, die sich an der Wahrheitssuche und an der Lösung unserer zivilisatorischen Krisen beteiligt. Mhm. Die Automobilindustrie wird uns da nicht rausführen aus der Situation, in der wir sind. Und Amazon ganz bestimmt auch nicht.
Mhm. Also eine Forschung weg von dem, wie wirkt KI mit in unsere Gesellschaft, hin zu dem, wie kann Amazon sich Profit maximieren, indem sie virtuelle Umkleidekabinen und sowas schaffen, zum Beispiel.
Und an dem Punkt würde ich gerne nochmal einhakend betonen, das ist nicht etwas, was nur in der Wissenschaft passiert. Das ist nicht ein isoliertes Phänomen, dass Unternehmensinteressen, dass Profit sich in irgendeinem Lebensbereich alle Bahnen freischlägt, in denen Profit überhaupt nichts zu suchen hat. Hier in Tübingen findet mit dem Cyber Valley die Ökonomisierung der Wissenschaft statt. Und diese hat schon vor etlichen Jahren angefangen. Eine große Privatisierungswelle fand schon Mitte der 90er statt. Bologna ist die Vorbereitung der Studierenden auf den Arbeitsmarkt. Das heißt, der Staat hat Verrat an seinen Studierenden, hat Verrat an der Wissenschaft geübt. Damals schon. Und zwar ganz klar, die Exzellenzinitiative, für die sich auch Tübingen von Zeit zu Zeit rühmt, ist lächerlich, von vorn bis hinten lächerlich, weil man Konkurrenzkategorien in ein Feld des Lebens hineingebracht hat, in denen Konkurrenzkategorien nichts zu suchen haben. Mhm. In der Wissenschaft, und wer das nicht versteht, der hat Denkprobleme, geht es um Wahrheitssuche. Es geht nicht darum zu gucken, wer kann woraus Geld verdienen. Es geht um Wahrheitssuche. Es geht darum, die Menschheit voranzubringen. Damit hat all das in der Renaissance angefangen. Nicht mit irgendwelchen Chaoten, die sich gedacht haben, ich will Geld akkumulieren. Und auf dieses Problem aufmerksam zu machen, darum geht es auch vielen der Teilnehmer des Bündnisses. Nicht allen, bei weitem nicht allen, aber vielen.
Bündnis ist ein gutes Stichwort. Jetzt, wo wir so viel über Cyber Valley gesprochen haben, würde mich auch mal ein bisschen mehr interessieren, wer seid ihr und wer ist bei euch alles dabei und was macht ihr?
Und wie kommt man zu euch und mögt ihr eigentlich wachsen?
Ja, wir wollen wachsen. Wir wachsen sowieso. Wir wachsen sehr gerne. Also vielleicht erstmal hintenrum angefangen. Uns kann man verschiedenste Art erreichen, natürlich auch auf digitalem Wege, klar, unter unserer Homepage nocybervalley.de. Wir haben aber auch immer wieder offene Treffen. Das nächste findet am 6. Dezember statt. Um 18 Uhr im Hegelbau, Raum 119. Da sind alle Interessierten herzlich eingeladen. Und ja, genau so ist es auch. Wir sind einfach eine offene Gruppe. Es gibt gar nicht so ein Wir, würde ich sagen, sondern das Bündnis variiert irgendwie. Es sind ziemlich viele interessierte Einzelpersonen, aber eben auch ein paar politische Gruppen mit dabei, die einfach eine Kritik am Cyber Valley teilen. Und zwar aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Also gerade sowas wie Auswirkungen auf die Stadt Tübingen, da waren jetzt auch ein paar Bürgerinitiativen, die sich anderweitig mit Tübingen beschäftigen, mit dabei. Aber eben auch viele Studierende, Hochschulgruppen wie die Ernst-Bloch-Universität zum Beispiel. Dann gibt es aber auch Teilnahme aus dem antimilitaristischen Spektrum, sowas wie die Informationsstelle Militarisierung, Bündnisbleiberecht, also nur mal so, um ein paar Namen zu nennen, die ich hier, glaube ich, auch nennen kann. Eine sehr heterogene Gruppe, aber voll aktiv und motiviert.
Du hast die IMI genannt, die hat auch jetzt bald wieder ihren Kongress. Wird es thematisch auch irgendwie aufgenommen, das Cyber Valley? Ist das ein Thema auf dem IMI-Kongress in 2 Wochen?
Ja, ist das Hauptthema und der Anlass für das, die Themensetzung ist ja, dass der Rüstungshaushalt, Verteidigungshaushalt, wie er so schön heißt, ja nahezu verdoppelt wird. Und deswegen ist das Thema insgesamt Aufrüstung. Und wir wollen uns aber tatsächlich auch andere Gebiete dieses Mal angucken. Das ist Aufrüstung zum Beispiel auch in der Fläche, dass ganz neue Liegenschaften jetzt fürs Militär wieder gewonnen werden. Neue Rechte mit Military Schengen, also freie Fahrt für Panzer, nicht für die Menschen. Und solche Sachen, aber es wird auch um dieses neue Phänomen der Forschungscampusse gehen. Also das ist, da wird auch Cyber Valley deutlich zur Sprache kommen, aber es ist eben kein rein Tübinger Phänomen, sondern dass Politik, Wirtschaft und Teile der Wissenschaft sich wieder neu vernetzen und auch technologische Zentren bauen und ausbauen, um da rüstungsnah zu forschen an Technologien, die Deutschland im internationalen Wettbewerb die Spitzenpositionen sichern sollen, dass es auch im Zuge der militärischen Aufrüstung jetzt ein ganz neues Thema, das wird dann da auch angesprochen werden.
Kann bei den Summen, die jetzt in die Digitalisierung und in die künstliche Intelligenzforschung gesteckt werden, kann da auch von so einer Art Wettrüsten gesprochen werden? In welchem Kontext ist es global zu sehen?
Würde ich auf jeden Fall sagen. Ich finde es spektakulär, wie gerade in der Auseinandersetzung um Cyber Valley immer wieder das Argument kommt, Deutschland hätte den Anschluss verpasst, müsste da in den Wettbewerb einsteigen, müsste aufholen und sonst was. Jetzt sagen eigentlich die gleichen Quellen, dass Deutschland weltweit auf Platz 3 der Forschung, auf Platz 5 der Patente und auf Platz 7 der Start-up-Unternehmen wäre. Also wenn Platz 3 bis 5 Deutschland nicht reicht und man sagt, da hätte man den Anschluss verpasst, ich finde, da steckt eine ziemlich gefährliche Wettbewerbsideologie, eine nationalistische Ideologie letzten Endes dahinter, wenn man sagt, Deutschland muss weltweit Platz 1 hier und da sein. Und das war ja quasi auch die Argumentation hier des Bürgermeisters, wurde schon angesprochen, nicht nur Baden-Württemberg, sondern Deutschland braucht es. Ne? Und ich brauche es nicht und viele andere in Tübingen brauchen es auch nicht und werden darunter leiden. Nicht nur unter den Preissteigerungen etc., sondern auch unter den Technologien und ihren Auswirkungen auf die Freiheiten. Stichwort Überwachung